Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, wir begrüßen Sie recht herzlich zur November-Sendung. Heute macht der November zumindest frühmorgens uns wieder alle Ehre, denn er kommt mit Nebel daher, aber es verspricht vielleicht doch noch ein schöner Tag zu werden. Aber erst einmal einen recht schönen guten Tag von
Bernd Sternal
und Konstanze Holtorf. Und du warst ja wieder sehr fleißig und hast mir ja viele Hinweise geschickt, was heute alles hier in unserer Sendung Herzlichem zu erleben ist. Ich sag's einfach mal so, wie ich es aufgeschrieben habe. Es geht um Römerbrücken, dann ein Raketenpionier, auch sehr interessant, um ein Musikgenie, von dem ich noch nie etwas gehört habe, aber der doch auch in die Musikgeschichte eingegangen ist und bis heute noch seine Lehre auch über die Tonfolgen, glaube ich, Bestand hat. Und ein Mediziner ist dabei. Und dann geht es noch um Mastjahre und Hutewald. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt alles schaffen.
Es ist ziemlich bildungsreich heute und von daher fangen wir mal mit dem Einfachsten an.
Du möchtest uns zunächst etwas erzählen, habe ich auch noch nichts von gehört. Mastjahre und Hutewald, was ist das und wie hängt alles zusammen?
Kann jetzt jeder auch noch so ein bisschen nachverfolgen. Im Moment haben wir ja noch schönes Wetter, so dass wir raus in die Natur gehen können. Und der ursprüngliche Harzwald ist ja nicht wie heute oft Nadelwald, sondern war ja ursprünglich mal blanker Laubmischwald. Und die Wälder, die haben Grundherren gehört. Und die Grundherren haben dann an entsprechende Menschen der einfachen Bevölkerung Rechte vergeben, um dort ihre Tiere, insbesondere Schweine, zu halten. Das war der sogenannte Hutewald. Die mussten dann dafür entsprechend Abgaben leisten. Und es ist ja so, dass die Laubbäume in unterschiedlichen Jahren unterschiedliche Erträge haben. Also mal sind viel Früchte dran, mal sind wenig Früchte dran. Als Mastjahre werden die Jahre bezeichnet, wo die Bäume voll sind mit Früchten. Das betrifft ja bei uns hier vorrangig Kastanien, Eichen und Bucheckern. Und Eichen haben wir eigentlich am meisten, also Eichen. Und damit dann, wenn Mastjahre sind, Eicheln. Diese Zyklen, sag ich mal, treten so in der Regel alle 5 Jahre auf. Manchmal auch nur alle 10 Jahre, dass wirklich die Bäume voll hängen mit Eicheln. Und so ein Jahr haben wir in diesem Jahr. Ob im Oberharz, im Hochharz oder bei uns im Vorharz, wenn man die Mischwaldwege lang geht, läuft man praktisch über Eicheln. Teilweise muss man vorsichtig sein, weil die rollen ja auch, dass man sich dabei nicht noch lang legt. Und diese Mastjahre waren natürlich in frühen Zeiten für die einfache Bevölkerung sehr interessant. Die konnten dann ihre Schweine dort im Wald treiben und die konnten sich so richtig vollfressen. Und die Bevölkerung hat auch schon sehr rechtzeitig darauf geachtet. Im Frühjahr, wenn die Bäume Früchte ansetzen, haben die schon geguckt, was wird für ein Jahr. Weil danach haben sie auch ausgerichtet so ein bisschen, wie viele Tiere, wie viele Schweine sie halten konnten. Konnten nicht besonders viel Schweine halten, weil sie kein Futter für diese Tiere hatten. Wenn sie aber gesehen haben, dass dies ja eine außergewöhnliche Ernte zu erwarten war, in einem sogenannten Mastjahr, dann haben sie sich mehr Schweine gehalten. Und dann ging es ihnen verhältnismäßig gut. Dann wurden die Schweine dort in den Wald getrieben. Und es gibt ja heute noch, insbesondere in Spanien, diese Iberico, glaube ich, heißen die, ne?
Das weiß ich jetzt nicht.
Schweine, was sogar ganz was Edles sein soll, die nur mit Eicheln gefüttert werden. Mhm. Und dann halt ein ganz besonderes Aroma das Fleisch bekommen soll.
Ja, das war meine Frage, ob man das jetzt heute vielleicht auch wieder so in dieser Form nutzt, gerade was so biologischen Anbau
betrifft. Nee, aber die, wie gesagt, in Spanien nutzen sie das. Und in Deutschland haben wir ja eine recht rigide Gesetzgebung. Sprich, du darfst ja nicht mal in den meisten Bundesländern Schweine nicht mal frei halten, wegen der Schweinepest. Mhm. Ich schweige denn irgendwo in Wald. In anderen Ländern ist das nicht so rigide, also wie gesagt, in Spanien machen sie das noch immer. Aber das Ganze hatte natürlich auch noch andere Auswirkungen. Natürlich haben sich auch die Waldtiere darüber gefreut, in diesen Mastjahren über das große Angebot. Und natürlich auch die ganzen kleinen Nagetiere, Mäuse und so weiter. Ne? Im Folgejahr gibt es im Grunde genommen immer eine Plage an Nagetieren. Ansonsten ist natürlich Auslese im Winter, viele Tiere verhungern und dergleichen, ne? Aber nach diesen Mastjahren immer eine riesige Population von Nagetieren. Und was auch dazu kommt, die Waldbesitzer haben sich gefreut, wenn nur wenig Früchte zur Erde fallen, treiben auch nur wenig aus. Und wenn nur wenig austreiben, dann werden die fast ausschließlich von den Waldtieren, von den Rehen und so weiter niedergemacht, abgefressen. Aber nach dem Mastjahr treiben so viel Samen aus, dass immer genug stehen bleibt, dass neue Bäume entstehen.
Sozusagen der Kreislauf der Natur wird so, wieder, ne, in Gang gesetzt.
Genau. Und das ist halt auch so bei den Bäumen. In diesen Mastjahren haben die Bäume ausschließlich zu tun mit ihrem gesamten Stoffwechsel, um ihre Früchte zu versorgen. Es findet also in diesen Jahren fast kein Holzwachstum statt.
Und wie ist es in diesem Jahr?
Dieses Jahr ist ein Mastjahr. Darum habe ich ja diesen Beitrag reingenommen, wie ich gesagt habe. Die Wege sind voll mit Eicheln. Und wo Kastanien zu finden sind, eine sehr reiche Ernte. Aber insbesondere Eicheln, massenhaft. Ich denke mal, das war mal so eine recht interessante.
Eben, ich wusste das nämlich auch nicht so. Man macht sich ja weniger Gedanken drüber. Liegt vielleicht auch da dran.
Es ist auch immer schön, dann Eicheln sind ja auch eine schöne Sache für Kinder zum Spielen. Kastanien findet man sowieso immer. Und beispielsweise ein paar Hagebutten oder sowas auch und ruckzuck mit ein paar Streichhölzern und dergleichen können da Tiere, Männchen und so weiter gebastelt werden.
Haben wir dann immer verkauft an die Eltern und Großeltern, ja, für 5 Pfennig oder sowas. Ja, und wir haben uns heute mal gedacht, gibt Musik von Simon & Garfunkel die ganze Sendung über und freuen Sie sich nun auf den Song Baby Driver. Ja, nach unserem Ausflug in die Natur geht es um Herrn Johann Gottlob Leidenfrost. Schon der Name sagt, dass er in früherer Zeit geboren wurde. Was war Herr Leidenfrost für ein Mensch?
Den Namen werden wohl die wenigsten bis jetzt überhaupt gehört haben. Nur einige vielleicht, die irgendwie Physik und Naturwissenschaften studiert haben. Leidenfrost wurde am 27. November 1715 in Rosperwenda geboren. Das ist heute ein Ortsteil von Berga. Ist also ein Harzer als Sohn des dortigen Pfarrers. Und wie es damals meistens üblich war, bei den Leuten, die die Möglichkeit hatten zu studieren, haben die mehr oder weniger fachübergreifend studiert. Er hat also Theologie studiert, Medizin und auch Naturwissenschaften und hat sich anfangs der Theologie, dann der Medizin und späterhin dann vorrangig den Naturwissenschaften, insbesondere Physik und Chemie, zugewandt und war dort auch als Professor an der Universität in Duisburg tätig, wo er eigentlich sein Leben lang dann gewirkt hat und hat Physik und Chemie unterrichtet. Und er hat einen Effekt entdeckt, der eigentlich bis heute noch gängig in der Physik gebraucht wird, der sogenannte Leidenfrost-Effekt.
Und was steckt dahinter?
Das ist ein Effekt, den wir beobachten können, wenn wir die heiße Herdplatte anmachen und Wasser drauf tropft, dass die Wassertropfen praktisch darauf schweben und hochspringen.
Ja.
Das ist ein physikalischer Effekt. Durch den heißen Untergrund verdampft von dem Wassertropfen Wasser, wird in einen anderen Aggregatzustand überführt, also praktisch in Wasserdampf, in Gas, und somit wird der Rest des Wassers isoliert. Somit bezeichnet man diesen Leidenfrost-Effekt bis heute als eine verzögerte Umsetzung oder Verwandlung des Aggregatzustandes.
Mhm.
Ne? Das ist so, wo man diesen Effekt beobachten kann an der Herdplatte.
Ja.
Ja? So richtig physikalisch irgendwo, oder besser gesagt technisch, hat man ihn im Großen und Ganzen meines Wissens nach noch nicht verwendet.
Ja, das war nämlich meine Frage, was er jetzt für ein praktischer Nutzen
hat. Aber es sind schon viele Versuche durchgeführt worden. Unter anderem beispielsweise hat man schon wissenschaftliche Versuche durchgeführt, dass jemand die nasse Hand in flüssiges Blei gesteckt hat, ohne sich dabei zu verletzen. Es auf denselben Effekt zurückzuführen. Geht allerdings nur bei Blei, weil die Temperaturen dort verhältnismäßig, des Schmelzpunktes verhältnismäßig niedrig sind.
Sollte man also nicht einfach ausprobieren?
Nein, sollte man auf keinen Fall einfach ausprobieren. Wo viel darüber spekuliert wird, wo dieser Effekt auch eventuell vorkommen soll, das ist bei dem sogenannten Feuergehen, also Gehen über glühende Kohlen. Da gibt es die unterschiedlichen Thesen, aber es gibt auch die These, wie gesagt, dass diejenigen, die das machen, vorher sich schön ihre Füße in Wasser längere Zeit getaucht haben, sodass ihre Haut richtig aufgeweicht und feucht war. Und dann ist es eigentlich im Ende nur noch eine Problematik, seine Angst zu überwinden, darauf zu treten. Die Temperatur muss stimmen von der Kohle und man sollte nicht länger, so heißt es immer, als sieben Sekunden drüber weggehen.
Schnell sollte man
dann,
also sein.
Soll dieser Effekt eventuell auch wirken. Also es ist eine Verzögerung des Aggregatzustandes, in dem ein Teil des Materials im Grunde genommen verdampft und zu der Wärmequelle dann eine Schutzschicht bildet. Mhm. Ist nichts Riesiges, aber wie gesagt, dieser Leidenfrost hier aus Berga, dieser Leidenfrost-Effekt wird bis heute in der Physik gelehrt und ja, ist dort ja. Eine wissenschaftliche Grundlage.
Ja. Wieder was dazugelernt. Das ist ja immer hier das Schöne an der Sendung. Einmal im Monat lerne ich auch etwas Neues hinzu.
Ja, dann kommen wir als nächstes nach der nächsten Musik von
Simon and Garfunkel.
Simon and Garfunkel mal zu alten Hinterlassenschaften der Römer und Germanen in unserem Gebiet.
Römer und Germanen waren ja schon oft ein Thema hier bei uns im Harzlichen, aber ja, es geht da um Wege.
Ja, es ist ja auch gerade in den letzten Tagen in der Presse publiziert worden, dass ein neues Römerlager in der Nähe von Hannover gefunden worden ist. Das ist das erste sogenannte Marschlager denn. Wir wissen ja sehr wenig über diese Zeit. Und so ist es, sage ich mal, eine besondere wissenschaftliche Attraktion im Grunde genommen, dass am Großen Bruch, also das ist Halberstadt, hinterm Hü, zu Oschersleben zu. Ein riesiges ehemaliges Sumpfgebiet, was also erst in der frühen Neuzeit und im Spätmittelalter trockengelegt wurde, mehr oder weniger, stellte früher eine riesige Sperre dar für die Menschen, was sie umgehen mussten praktisch. Ja. Und irgendwann gab es aber dort einen Heimatforscher und Denkmalspfleger in der DDR, Otto Krüger, der sich dort in der Region große Verdienste erworben hat, der gewusst hat und gefunden hat, dass es dort versunkene Moorwege gibt. Und dann hat sich die Archäologie dabei gemacht und hat versucht, diese Moorwege auszugraben. Der erste wurde 59-60 ausgegraben. Und dann wurde später 72 noch einmal einer ausgegraben. Dazu wurde, daran sieht man diese Bedeutung solcher Anlage, extra die Grenze verlegt. Man ist also diplomatisch mit der Bundesrepublik so weit konform gegangen, das war dort in der Nähe von Jagsheim, dass man für diese wissenschaftlichen archäologischen Ausgrabungen über einen absehbaren Zeitraum von einigen Monaten die Grenze verlegt hat. Und man hat dort mehrere Kilometer lange Wege ausgegraben, die versunken waren, bestehend aus Eichenholz. Richtig konstruiert mit Pfosten und Querriegeln und dann, wie es damals üblich war, wurden sie mit Ästen und dergleichen belegt, dann kam Gras drauf, also war schon ziemlich tragfähig.
Ja. Konnten auch Wagen langfahren.
Ja, und das Besondere an der ganzen Sache ist ja, dass diese teilweise bis 12 Meter breit war.
Das ist ganz schön.
Das sind also nicht nur Wege gewesen, wo sich irgendwelche Leute dann zu Fuß mal drüber begeben wollten.
Nicht wie im Naturlehrpfad.
Ja, das waren regelrechte Transportwege. Ansonsten hätte man sich nicht diese Mühe gebracht, praktisch eine Autobahn dort von der Breite her über die Sümpfe zu bauen. Ja, man hat das ausgegraben. Diese Eichenpfosten und so weiter, die waren versteinert. Man hat auch einen einzigen einer C14-Kohlenstoffdatierung unterzogen und ist so in so ein Zeitfenster, so heißt es heutzutage, von Christus Geburt bis 200 nach Christus gekommen, also in dieser Zeit. Was nicht unbedingt was zu sagen hat, weil es nur ein Pfosten war, der analysiert wurde. Die wurden ja sicherlich in regelmäßigen Abständen ausgetauscht. Aber man hat auch einiges anderes bei den Grabungen gefunden, an kulturellen Hinterlassenschaften von Waffen, Hufeisen und allem Möglichen, bis hin zu einigen Münzen. Und Münzen geben ja ein ganz konkretes Datum preis. Und so ist man auch auf Münzen gestoßen, die in die Zeit von Kaiser Tiberius, also kurz nach der Zeitenwende, fallen und ist sich somit also auch sicher, dass zu dieser Zeit die Wege auch schon bestanden haben müssen.
Ja.
Und leider Gottes ist da in den letzten Jahren nicht weiter irgendwo dran geforscht worden und leider Gottes sind auch die meisten dieser Funde und sowie auch die Fundberichte spurlos verschwunden.
Die können ja aber dann erst in jüngerer Zeit.
Ja, sind irgendwie dann in den DDR-Zeit.
Archiven. Vielleicht.
Ja, wer weiß. Vielleicht liegen sie, wobei natürlich, wenn man sagen, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es waren hunderte von Pfosten, die ausgegraben und mitgenommen wurden, versteinerte. Die liegen nicht irgendwo im Schubfach, wo es abgeblieben ist. Das ist halt mit solchen Funden schon zu allen Zeiten so gewesen, insbesondere davor, durch die zwei Weltkriege, ist halt sehr, sehr vieles verloren gegangen. Ja. Man weiß es nicht.
Ja, aber man weiß nicht, es wird ja immer wieder Neues gebaut und was angelegt. Ja. Und da taucht ja doch so manches wieder auf.
Nur, dass zwei Wege dort ausgegraben wurden und man vermutet, dass es wenigstens noch ein bis zwei geben soll, wie mir regionale Heimatforscher gesagt haben. Das ist also in Nord-Süd-Richtung ziemlich viel fragmentiertes Gebiet gewesen sein muss.
Ja.
Denn da steckt ja unsagbar viel Arbeit drin.
Ja.
Oder mit den damaligen Mitteln, die man zur Verfügung hatte.
Und wenn man bedenkt, wie lange sich diese Wege erhalten haben, ja, oder Reste davon, das ist ja auch immer erstaunlich.
Ja, die waren das ja auch damals schon nicht mehr dumm. Also die haben schon genau gewusst, dass wenn sie Eichenholz nehmen und der mit Moor und Feuchtigkeit in Verbindung tritt, die dort im Moor nicht verrotten. Ja, das haben sie damals mit Sicherheit schon gewusst.
Ja, klar
gewusst,
haben sie
ne?
das gewusst. Ist
irgendwelche Hölzer zu nehmen, wo wir genau wissen, die halten
genau.
nur wenige Jahre, wie es heutzutage gemacht wird, haben die damals nicht gemacht. Ja.
Und widmen wir uns dem nächsten Thema zu. Kommen jetzt die Raketenversuche?
Können wir.
Ja?
Ja.
Ah. Doch zuvor Musik. Hello. Max Vallier, oder wie spricht das sich aus?
Würde ich auch sagen, ist ja eigentlich ein Schweizer. Ich denke mal, kommt dann irgendwo der Name so ein bisschen aus dem französischen Raum.
Ja.
Und wahrscheinlich denn Vallier. Ja, wie gesagt, ist ein Schweizer Raketenforscher, der zu den ganz großen Raketenpionieren weltweit und auch in Deutschland gehört.
Ja. Und was sind seine Verdienste?
Und das Besondere halt, was sicherlich die wenigsten bis jetzt gehört haben, dass er auch einiges im Harz gemacht hat. Darum auch er hier heute in der Sendung. Er hat also von frühester Jugend an sich für Raumfahrt und dergleichen interessiert. Und wenn man die Biografien von diesen Raketenforschern liest, stößt man immer auf dasselbe Phänomen. Jules Verne hat sie damals inspiriert.
Kann man
die Amerikaner nehmen oder Deutsche oder Franzosen. Steht überall dasselbe. Sie haben in ihrer Jugend Jules Verne Romane gelesen und sind davon dann inspiriert worden. Ja? Und Max Vallier war ein besonders rühriger. Er war, was die Voraussetzungen technisch und naturwissenschaftlich betrifft, wahrscheinlich nicht der versierteste. Ne, da gab es andere, wie beispielsweise Hobart und Nebel, Diplom-Ingenieure und Physiker, die sich damit beschäftigt haben. Später, der dazu kam, Werner von Braun und so weiter. Aber Max Vallier war sehr rührig und hat angefangen, im Grunde genommen so um 1927, 28 mit Fritz von Opel, einem der Inhaber der Opel-Werke damals, Raketenversuche durchzuführen, dort auf der Teststrecke von Opel mit PKWs praktisch, mit Raketenantrieb. Es war alles noch ganz am Anfang. Man hat also noch keinerlei Ahnung gehabt. Man hat nur mit verschiedensten Materialien Versuche im Grunde genommen also gefahren.
Probiert, dies und jenes.
Anfangs waren es sogenannte Feststoffraketen, also Brennstoff aus festen Stoffen. Und etwas später kamen dann die Flüssigkeitsraketen, also Flüssigbrennstoffe, die dann gemischt wurden und so weiter und so fort. Ja, und dieser Max Vallier ist irgendwie mit Fritz von Opel nicht so richtig klar gekommen, weil Opel auch weniger Interesse an der Raumfahrt und an der eigentlichen Raketenforschung hatte. Der war Rennfahrer. Zum einen wollte neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen und zum zweiten hat er es als Werbe- und PR-Maßnahme für Opel genommen. Und somit hat Vallier auf eigene Rechnung weiterentwickelt und geforscht und hat dann einen Unternehmer aus dem Harz gefunden, der ihm da wesentlich bei unterstützt hat. Und das war Hauptmann Meyer Hellige, der damalige Besitzer und Inhaber der Pyrotechnikwerke in Silberhütte. Die gibt's ja heute noch.
Ja.
Heute gehören sie zu Rheinmetall und machen auch noch alles Mögliche an pyrotechnischen Artikeln. Damals war es noch mehr eine Pulvermühle und hieß damals Eisfeldwerke, Silberhütte. Und mit diesem Chef dort ist er übereingekommen, weil es war ja auch immer alles eine Geldfrage, im Harz Versuche durchzuführen. Und so wurde dann am 26. Juli 1928 die erste Testfahrt im Harz oder die erste Testfahrt überhaupt eines schienengebundenen Raketenwagens durchgeführt, und zwar auf einer Teststrecke zwischen der Eisfelder Talmühle und Stiege. Ist ein Stück der Harzbahn gewesen. Und dort hat man dann mit einem Schienenwagen, den man konstruiert hat, der erste war aus Holz, war sehr leicht, und Raketen, die man angebracht hat, Feststoffraketen, dort versucht, dieses Testfahrzeug über die Schienenstrecke zu treiben. Und der erste Versuch, der an diesem Tag gelungen war, hat eine Geschwindigkeit von 180 km/h ergeben.
Das ist schon ganz schön.
Das war für damalige Verhältnisse, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie schnell die Autos waren. Die ersten, die auf den Straßen rumgetuckelt haben, war wahrscheinlich nicht viel schneller als 30, 35, 40 km/h.
War vielleicht, ich dachte, sie werden auch schon 100 gefahren haben um die Zeit. Ich weiß es nicht.
Man muss auch bedenken, zu der Zeit gab es noch wenig Straßen.
Das ist wahr.
Ja? Asphaltierte schon gar nicht. Die meisten, es waren Wege, sag ich mal, die Straßen, unbefestigt. Und schon alleine aus diesem Gesichtspunkt heraus hätte man da auf solchen Straßen niemals 100 km/h fahren können. Mhm. Das Ganze ist aber dann doch nicht so ganz gelungen wie gedacht. Man hat an diesem Versuchstag die Geschwindigkeit bis 210 km/h erreicht. Dann ist allerdings das Testfahrzeug aus den Schienen gesprungen und vollständig zerstört worden. Man hat damals gesagt, man hat das gewusst oder geahnt, weil das Fahrzeug ganz einfach für diese Geschwindigkeiten so leicht war und dann in der Kurve rausgetragen wurde. 9 Wochen später hat man dann einen zweiten Versuch im Harzgebiet gemacht und damals auf der Bahnstrecke Halberstadt-Blankenburg. Da war dann die Blankenburger Eisenbahngesellschaft mit dran beteiligt. Das war ein großer Pressetermin und dort hat man die zweite Rakete, die Eisfeld, weil je RAK 2 genannt wurde, gezündet. Und, sage ich mal, ganz brauchbaren Erfolg, denn man ist schon über 240 km/h gekommen und das ohne irgendwelche Unfälle. Mhm. Es wurden dort, wie gesagt, unterschiedlichste Versuche gefahren, mit unterschiedlichen Treibladungen, die zusammen und nacheinander gezündet wurden. Das waren so die allerersten Anfänge von Raketen und Raumfahrt in Deutschland. Und weltweit auch. Zwar war einige Amerikaner etwas früher schon dran, ne, mit den ersten Versuchen, aber wenn man bedenkt, zum Ende der 20er, zum Beginn der 30er Jahre war, ist man gerade mal 80, 85 Jahre her, ja? Es ist kaum vorstellbar.
Und wurden seine Ideen von dem Valier auch weiter genutzt oder hat sich das dann herausgestellt, dass das doch praktisch nicht so praktikabel ist?
Es würde zu weit führen, jetzt auf alles, was er so gemacht hat, einzugehen. Er war, wie gesagt, sehr rührig. Damals sind dann Luftraumfahrtgesellschaften gegründet worden. Es ist in Berlin ein Raketentestgelände aufgebaut worden und dergleichen. Und Valier war immer ganz vorn mit dabei als Pionier und hat überall mitgemacht. Und er hat dann auch gute Anstellungen gefunden und hat konstruieren und entwickeln können. Und leider Gottes ist er dann bereits 1932 oder 1933 tödlich verunglückt, indem er mit Flüssigbrennstoffen hantiert hat und dabei ums Leben gekommen ist. Was sonst aus ihm geworden wäre, wissen wir nicht, aber er war unter den Ersten, die Raketenversuche gemacht haben, weltweit einer der Führenden und der Umtriebigsten.
Ja, ich denke mal, den Mann hätte man gebraucht und beschützt, denn dann kamen ja schon die 30 Jahre und Hitlers Aufrüstungspläne.
Ja. Er hat dann noch danach, nach diesen Erstversuchen hier in der Harzregion, hat er dann noch unten in Bayern einige gemacht mit Bobschlitten über zugefrorene Seen, wo neue Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt wurden. Es waren ja im Grunde genommen alles erstmal Tests überhaupt für die entsprechenden Treibstoffe.
Ja,
dass man entsprechende Mischungsverhältnisse und
also richtige
Ablauf,
Feldversuche hat er gestartet.
Feldversuche gestartet hat. Und da war alles in allem doch recht erfolgreich. Wenn wir aber diesbezüglich den Harz betrachten, da gibt es da noch einen weiteren, einen gewissen Gerhard Zucker. Der ist gebürtig aus Hassefelde und das war einer der Pioniere, das war zur selben Zeit, von sogenannten Postraketen. Einige kluge Leute sind damals auf die Idee gekommen, als die ersten Raketenversuche gestartet worden sind, dass man ja mit so einer Rakete vielleicht auch sehr schnell Post transportieren könnte.
Da haben wir ja heute die Drohnen.
Ja, und von einigen wirklich Wissenschaftlern, Strategen, war zur damaligen Zeit sogar, wurden schon Konzepte entwickelt, wie von Obert, über den Atlantik Raketen zu schicken mit Post. Die hätte man dann, ich sage mal, in einer Stunde drüben gehabt, wo hingegen ja damals alles noch mit Schiffen ging. Und da gab es einen Gerhard Zucker in Hassefelde, der sich damit beschäftigt hat und hier so einige dieser ersten Raketen gezündet hat. Unter anderem soll die zweite überhaupt gewesen sein, von Stiege nach Hassefelde. Die ist über 4 Kilometer geflogen und hat, ich sage mal jetzt, so um die 100 Briefe
ist im Hühnerstall gelandet, oder wie?
Nee, die haben dann, wenn der Brennstoff verbraucht war, dann ist ein Fallschirm aufgegangen.
Ah ja,
affiniert. Die haben dann anhand der Brennstoffmenge versucht zu berechnen, wie weit das Raketenobjekt, sagen wir es mal so, fliegen konnte. Und wenn das dann ausgebrannt war, wäre sie ansonsten runtergefallen und zerstört worden. Dann hat sich ein kleiner Fallschirm geöffnet und das Ding ist dann langsam runtergesegelt. Und da waren auch einige der ersten Versuche hier im Harz. Unter anderem hat er dann auch versucht, an einem Tag in Thale vom Hexentanzplatz zur Rostrappe rüber eine Rakete zu schießen. Ist leider Gottes drüben nicht angekommen, sondern man hat sie später im Bodetal gefunden.
Naja, da wohnen ja auch so viele sagenhafte Wesen, da kann das schon mal passieren.
Aber bei dem Zucker aus Hassefelde, der später dann weggezogen ist, ist man sehr geteilter Meinung, weil viele der Auffassung sind, er hat es nur des Geldes wegen getan. Er hat dann ganz schnell schon bei den ersten Versuchen eigene Briefmarken rausgegeben und hat die zwischen 1 und 5 Euro pro Stück verkauft. Und von daher ist er in Sammlerkreisen, in Briefmarkensammlerkreisen, bis heute sehr bekannt und sind unwahrscheinlich wertvolle Sammlerobjekte. Vater Staat hat sich aber sehr schnell dagegen aufgelehnt und hat ihm das verboten. Es war ja Postmonopol und Staatsmonopol, Briefmarken zu erstellen und nicht dazu gedacht, dass sich einer dort die Tasche erfüllt. Und 5 Mark war zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, was das Porto wirklich gekostet hat, jetzt bin ich überfragt.
Aber er wird das schon so ausgerechnet haben, dass er nicht zu kurz kommt.
Und von daher gesteht man ihm weniger wissenschaftliches und Raumfahrtinteresse zu, als mehr oder weniger nur die Schmonmammon.
Ja, das ist ja nun.
Aber wir sehen daran so einiges von diesen Anfängen auch raketentechnisch, ne, hat ja im Harz stattgefunden. Dieser Zucker ist ja dann, er war nach England gegangen, da hat er genauso viel Schwierigkeiten bekommen mit der englischen Post und dergleichen. Und dann kam ja die Zeit, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und sämtliche Raketenforschung an sich gerissen haben. Und man ihm das auch verboten hat, irgendwelche weiteren Dinge zu tun. Und er hat es dann auch bis auf Weiteres gelassen, hat dann aber nach dem Krieg aufs Neue angefangen mit seinen Forschungen. Und bei einem solchen Versuch oder so, was sind 2 Leute ums Leben gekommen. Das muss gleich Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Und das hat dazu geführt, dass die Bundesrepublik sämtliche Raketenversuche verboten hat. Also Raketenversuche haben schon stattgefunden, ne, und Flugzeugtests und so weiter in entsprechenden Einrichtungen. Aber dass halt nicht jeder irgendwo Raketen zünden konnte, ne, sind ein paar Kilometer und hat fliegen lassen und sie dann mehr oder weniger unkontrolliert irgendwo niedergegangen sind. Muss man hier sowieso sagen, ist immer viel Glück dabei gewesen anscheinend, dass niemandem etwas passiert ist. Ne? Mhm. Denn kontrollieren konnte man ja das Ganze am Anfang überhaupt nicht. Ja? Und es sind dabei auch so einige Unfälle passiert bei diesen ganzen Raketenforschungen. Ich denke da gerade, wo ich gerade die letzten Tage darüber geschrieben habe, weil ich da auch gerade an so einem Buch arbeite diesbezüglich. In Berlin, hatte ich vorhin gesagt, war ein Raketenflugplatz, Testgelände. Und da kam eines Tages jemand von der Gewerbeaufsicht an, das war auch so 1932 rum, und wollte sehen, ob sie denn die Genehmigung haben, mit derartigen Sprengstoffen zu arbeiten. Hatten sie nicht, sie haben es einfach gemacht. Und sie haben ihn vertröstet. Er möge doch einen Tag später wiederkommen. Und wie das Unglück manchmal so spielt, haben sie an dem Tag noch eine Rakete gezündet. Und diese Rakete ist in die naheliegende Polizeistation eingeschlagen, hat diese vernichtet.
Oh je.
Da war natürlich eine Menge Trouble.
Ja, so kann es gehen.
So kann es gehen.
Jetzt widmen wir uns der Musik, nicht der modernen Musik und auch nicht Simon und Garfunkel, sondern Andreas Werkmeister. Mit CK geschrieben. Barockes Musikgenie aus Bennekenstein. Sind denn von den Menschen noch Noten erhalten?
Doch, aber ja? er war ja kein Komponist in diesem Sinne, sondern mehr Musiktheoretiker. Und da schreiben die Fachmedien halt, dass er wahrscheinlich der bedeutendste innerhalb des Barocks weltweit überhaupt war. Und der Andreas Werkmeister, der stammt aus Penningstein, wurde dort am 30. November 1645 geboren. Und er war mehr oder weniger ein Autodidakt, der zwar von seinem Onkel, der auch Organist war, ausgebildet wurde, aber war halt sehr musikinteressiert und hat sich das alles selbst beigebracht. War ja sicherlich zu damaligen Zeitpunkten sowieso sehr schwierig, von irgendetwas Literatur zu bekommen. Und Noten gab es auch wenig.
Also er hat das nach Gehör.
Er hat das so nach Gehör. Und die Musik vor dem Barock war ja, ich sage mal, nicht so ganz ohrenfreundlich, um es mal vorsichtig auszudrücken, für uns heutzutage.
Ja.
Und sein Verdienst im Wesentlichen liegt ja darin, dass er Erkenntnisse gewonnen hat zur sogenannten wohltemperierten Stimmung. Dass er also gewisse Oktaven und dergleichen formuliert hat, die man verwendet, damit es für unser Gehör angenehm wirkt. Und aus seinen Erkenntnissen heraus sind ja auch dann die ersten Opernmusikwerke und dergleichen entstanden in jener Zeit. Es haben also viele mit seinen Erkenntnissen gearbeitet, wie du vorhin schon gesagt hast, bis hin zu solchen wie Bach.
Ja. Ne?
Aber Werkmeister, wie gesagt, ist im Harz geblieben. Hat in Hassefelde begonnen, war in Elbingerode, in Quedlinburg und späterhin, wo er dann auch gestorben ist, lange Zeit als Organist in Halberstadt.
Und es wird ja noch heute angewandt, seine Musiktheorien.
Die sind bis heute, sage ich mal, gültig im Grunde genommen.
Ja. Ne? Und Kirchen waren ja früher sozusagen der Treffpunkt der Bevölkerung. Ja. Und es wurde ja zu jedem wichtigen Kirchenfest neue Choräle eingeübt und Kompositionen geschrieben. Ja, so. Ja. Das war ja ein richtiges Musikereignis.
Und ich sage mal, abgesehen von Experten, Fachleuten, absoluten Musikliebhabern, wir mögen alle gut eingehende Musikstücke. Ne?
Die auch nicht so große Tonsprünge haben, dann kann man so mitsummen.
Ja, gewisse Dinge, sage ich mal, sind halt dann Liebhabern und Experten vorbehalten. Ne? Aber es muss irgendwo eine Harmonie da sein, in der Musik. Und das ist eigentlich das, was die Masse der Menschen mag.
Ja. Ja?
Und dafür hat er halt mit seinen umfangreichen Werken, also schriftlichen Werken, nicht Kompositionen, ne, die Grundlagen geschaffen. Und andere haben dann in den folgenden Generationen seine Theorien angewandt.
Und es gibt auch eine Gedenkstätte oder eine Gedenktafel in Penningstein.
Ja.
Ach, ich lese gerade, das älteste Haus in Penningstein ist ein Fachwerkhaus mit Namen Werkmeisterhaus. Es ist das Geburtshaus des Musikers und Komponisten. Demgegenüber befindet sich eine Gedenkstätte für den bekannten Sohn dieser Stadt.
Ja. Seine Werke sind ja, wie gesagt, dann nicht nur den deutschen Musikern und Komponisten zugute gekommen, sondern sie wurden dann auch im Laufe der Zeit in aller Herren Sprachen übersetzt und mehr oder weniger kam weltweit zur Anwendung.
Die habe ich gerade im Internet was gefunden, Musik und Mathematik. Und hier steht, die Wertschätzung des reinen Intervalls stammt aus der Zeit, als die Musik eine Variante der Mathematik war. In dem Zusammenhang taucht der Begriff Dissonanzempfinden auf, das sich im Laufe der Zeit wesentlich verändert hat. Das Dissonanzempfinden schränkte anfangs den Spielraum der Musik stark ein, denn das Bemühen um reine Stimmung ging zulasten einzelner Intervalle und ganzer Tonarten. Diese Einschränkungen störten Bach so sehr, dass er nach einer Stimmung suchte. Da hörte er von Andreas Werkmeister, der angeblich eine solche Stimmung gefunden hat, und die hat er auch gefunden. Und er war davon so begeistert, dass Bach das wohltemperierte Klavier komponiert hat. Ach, das ist jetzt hier was für die Fachmänner und Frauen mit dem Klavier. Das wohltemperierte Klavier ist ein Werk bestehend aus 24 Stücken in den 12 möglichen Dur- und Molltonarten. Mhm. Und für jede Tonart schrieb Bach ein Stück, um damit zu beweisen, dass es eine Stimmung gibt, in der man all diese Stücke spielen kann. Mhm. Das steht hier nochmal so geschrieben.
Ja, und du hast ja auch gesagt, wenn man im Internet gewisse Begriffe eingibt, Werkmeister und dergleichen, dann findet man auch Hörproben.
Genau.
Ne? Wer also daran Interesse hat.
Ja.
man bei Google eingeben, genau, den Namen und Hörproben und dann...
Ich habe offenbar das richtige Stichwort gewählt.
Es ist halt oftmals so, gerade bei diesen ganzen wissenschaftlichen Theoretikern, die geraten sehr, sehr schnell in Vergessenheit.
Ja. Ja?
Bei denen, die komponiert haben, diese Stücke, die haben alle Zeiten überdauert. Ne? Ja. Aber das ist auch in allen anderen Bereichen so. Das ist genauso, wenn wir das vorhergehende Thema nehmen, mit der Raketenforschung. Die Leute, die mehr oder weniger die Grundlagen gelegt haben für Raumfahrt und Raketenforschung, sind in den seltensten Fällen noch in irgendwelchen Köpfen drin. Ne? Die sind nur wenigen Interessierten und so weiter bekannt. Bekannt sind die, die nachher dann die ersten Raketen, so wie Werner von Braun und dergleichen, mit der NASA ins All geschickt haben. Ne? Aber ohne die vielen Vorleistungen anderer wäre es dazu ja nicht gekommen.
So ist das mit dem Ruhm und der Vergessenheit.
So ist das. Darum gebe ich mir auch immer Mühe, mal das ein oder andere wieder auszugraben.
Ja.
Denn der ein oder andere ist es wert, dass man mal wieder ihn sich ins Gedächtnis zurückruft.
Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die Uhr ist unser ständiger Begleiter hier bei Radio HBW in der Sendung Herzliches, und wir müssen uns leider wieder von Ihnen verabschieden, aber es kommt ja bald die Weihnachtszeit und vielleicht haben wir wieder so einige interessante Sachen da. Bestimmt können wir diesen oder jenen Weihnachtsmarkt empfehlen oder eine Weihnachtswanderung, wer weiß.
Wir werden schön noch ein bisschen was
genau
einfallen
lassen. Genau, du hast ja
einen
unwahrscheinlichen Fundus. Also wer Fragen hat an Herrn Sternahl oder etwas zu Ausflugstipps erfahren möchte oder zu seinen Büchern, der kann einfach mal Folgendes aufrufen.
Ja, ich bin auch immer gerne bereit, Mails zu beantworten, wenn nicht jemand irgendwelche Recherchen verlangt, was manchmal so kommt, die mich da irgendwo aufhalten. Ansonsten Internet, www.harzurlaub.de, finden Sie dann auch meine Mailadresse, wie gesagt, und vieles von diesen Informationen, über die wir heute gesprochen haben. Eigentlich alles.
Ja, oder einfach anrufen bei Radio HBW unter 03473840 20, und wir leiten dann Ihre Anfrage weiter. Oder wenn ich selber beantworten kann, geht das auch seinen Gang.
Naja, und ab nächsten Jahr haben wir ja vereinbart, dass wir dann abwechselnd mal einige Städte und deren Umfeld vorstellen wollen. Das geht dann irgendwann nächstes Jahr im Januar oder Februar los mit Bad Sachsa und Gemeinden. Und wenn Ortschaften Interesse haben an solch einer Vorstellung für die Zukunft, können Sie sich gerne melden.
Ja, egal ob der Ort groß oder klein ist, eingemeindet oder nicht, alt oder jung. Der Ort, große oder wenig Einwohner, können sich alle mal melden. Und
dann sehen wir, was wir machen können.
Ja. Oder vielleicht auch mal Interessantes vorstellen, was einen ganzen Verein vielleicht, den es kaum noch gibt und keiner kennt groß. Oder vielleicht auch mal das Heimatmuseum mit vorstellen, in dem Zusammenhang mit dem Ort. Ja.
Also Ihre Anregungen sind gefragt.
Ja, dann verabschieden wir uns recht herzlich. Konstanze Holthoff und
Bernd Sternahl.